Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit der Künstlerin und Schriftstellerin Gabriele Stötzer. Du liest ja am Mittwoch aus deinem Buch Der lange Arm der Stasi. Das ist bei Spector Books hier in Leipzig 2022 erschienen, enthält Fotos und auch Texte. Du hast dich aber ja schon, seit du schreibst, schon auch mit dem künstlerischen Underground Erfurts im Männerstaat DDR befasst und auch das in autobiografischen Texten so ein bisschen aufgegriffen, sowas wie Stasi-Überwachung. Das neue Buch unterscheidet sich ja doch aber auch ein bisschen von diesen autobiografisch eingefärbten Texten, zum Beispiel Erfurter Roulette. Beschreib mal, wie es jetzt dazu gekommen ist und ja, was das vielleicht auch unterscheidet.
Ich glaube, die erste Bemühung war wahrscheinlich am 4. Dezember 1989, wo ich noch mit vier anderen Frauen die erste Stasi in der DDR überhaupt besetzt habe und gestürmt habe, in dem Sinne, dass wir alle Leute aufgefordert und dazu gebracht haben, das Haus zu bestellen und dann praktisch einzunehmen. Die gute Idee, und das sage ich deswegen, weil das war die Zeit, wo in Leipzig die Leute um den runden Tisch saßen, in Berlin überall irgendwie war die Grenze auf. Die Spannung war aber noch da, und zwar dahingehend, dass das praktisch noch drei große Organisationen bewaffnet waren. Das waren die Soldaten, die Polizei und die Staatssicherheit. Und die Staatssicherheit hatte eben auch viele Waffen, und irgendwie wussten die nicht, wie es weitergeht. Und da hat mir Andreas Rost gesagt, der saß da am Tisch, und plötzlich hörten die, die sind in Erfurt in die Stasi rein mit dem Argument, wir müssen die Stasi besetzen, weil ihr verbrennt unser Eigentum, also Volkseigentum, die Stasi-Akten. Und das war natürlich insoweit interessant, weil wir dadurch, waren wir beim Staatsanwalt vorher, die Stasi angezeigt haben, dass sie Volkseigentum vernichten. Und dann haben die Türen aufgemacht. Und so ist es dann praktisch in Leipzig und in Halle und überall passiert, bis auf Berlin. Sagen wir mal, die Stasi-Akten zu retten, war der erste Schritt, dieses Buch heute in den Händen halten zu können. Ja, weil ich dann natürlich, haben wir in Erfurt die Stasi besetzt und sind auch nicht mehr weggegangen. Das ist dann überall passiert und die Akten sind gerettet worden. Und jeder hat dann mit den Akten auf seine Art es weiter, sagen wir mal, versucht, eigentlich diese totale Volksüberwachung, diese große Pleiteerklärung eines Staates, der praktisch die meisten Bürger oder eigentlich alle Bürger als Feinde sieht und Angst vor ihnen hat oder aus ihnen auch einen Feind macht, das war dann erstmal sichtbar. Und jeder hat da versucht, da sachlich ranzugehen oder das oder das. Ich habe eben, wie gesagt, über das Gefängnis schon geschrieben. Das ist aber was anderes, wie jetzt mit den Stasi-Akten umgehen. Ja? Weil im Gefängnis gehst du noch rein mit deinem Fleisch und Blut und die Akten hast du in Händen, das ist Papier. Ne? Und indirekt natürlich ein Sog aus dem Leben der Leute, denen alles weggenommen wurde, ne? Ihre Identität und ihre Rechte, und die wirklich von vorne bis hinten ja, ausgezehrt wurden oder ihnen wurde eben misstraut und sie wurden einfach zersetzt, wenn es der Stasi gepasst hat. Ja.
Das hat ja damals auch viel Mut erfordert. Im Dezember 89 gab es da dann auch einen Austausch. Also habt ihr mit Leuten in Leipzig oder Berlin dann auch euch ausgetauscht, wie man jetzt damit umgeht, oder habt ihr das dann spontan in der Situation entschieden,
die Stasi-Zentrale? Haben wir das alleine gemacht. Es gab ja kein Telefon. Die einzelnen Telefone, die wir hatten, die haben wir gebraucht, um in Erfurt an die Köpfe den Bürgermeister zu gehen. Dann sind wir zu Rat der Stadtabteilung Inneres gegangen. Der hat dann wieder jemanden, den Major Schwarz in der Stasi angerufen. Ja, da wollen hier sitzen Frauen, die wollen in heute reinkommen. Und da hat er dann gesagt, ja, die werden alle verhaftet. Da sagte ich, ja, das hört sich ja besser an wie erschossen. Ja, wir wussten ja nicht, was die machen. Und nee, also das ist alles intern in Erfurt gelaufen, und das war auch ganz gut, weil wir die ganzen Stellen, dann auch die SED-Bezirksleitung, dann waren wir nochmal bei der Stadtstasi. Da sind wir überall mit hingegangen. Ich bin zum Staatsanwaltschaft gegangen, habe die Stasi angeklagt und bin dann mit dem Staatsanwalt in das schon geöffnete Stasi-Zentrum rein und habe alles noch ein bisschen versiegelt, ja, damit die nicht weiter zerstören und so weiter. Das ist alles intern in der Stadt passiert. Und irgendjemand hat das dann weitergemeldet. Das ist wie so ein Lauffeuer durch die ganze DDR gegangen. Und alle hatten das, haben das dann selber für sich gemacht. Ja. Weil es war irgendwie so, wie Marx das mal gesagt hat, eine historische Situation. Alle warteten, wie geht's weiter. Und der Westen wartete auch, weil solange wie die das Militär, die Soldaten und die Stasi und die Polizei bewaffnet ist, solange wären die nie reingekommen und hätten auch nie eine Vereinigung, die Voraussetzung dafür angenommen, weil man wusste nicht, wie schlägt das um? Werden die sich wehren oder machen die eine Revolte? Das war ja alles auch angedacht und geplant. Nur dann im Moment ist eben derjenige, der es ohne Angst macht, eigentlich der Sieger und das waren wir Frauen. Ja. Und so ist auch das Buch aufgebaut, dass ich im Grunde genommen erstmal erkläre, wer die Stasi ist, was die gemacht haben. Und habe aber nur, und das ist das Gute, was Spektorbuch einfach ist. Der hat es so anschaulich gemacht, es geht jetzt nicht um Namen, wo das und das gemacht wird, sondern es sind Menschen mit Fotos. Und das ist eigentlich eine ganz junge Generation, die eben anders sein wollte und auch anders war. Das gar nicht so vordergründig politisch, sondern eben künstlerisch gedacht hat und auch gemacht hat. Und die kamen dann alle ins Schussfeld der Stasi und gegen die wurde etwas unternommen. Und das Buch ist dann von mir so geschrieben, dass anhand der einzelnen Menschen, der Künstler, erklärt wird, was die Stasi für Methoden hat. Ja, also das habe ich aber anhand der Stasi-Akten der Leute, die ich ja eingesehen habe, und das waren 32 Stück, also massenhaft, bergeweise habe ich da durchforstet, um zu sehen, wie hat die Stasi hier in Erfurt gearbeitet. Und die hat natürlich in Erfurt gearbeitet, wie sie in allen anderen Städten gearbeitet hat. Und das habe ich dann aufgeschrieben. Und dann läuft man also praktisch von Künstler zu Künstlerin, von Künstlerin zum Künstler, hin und her, Stück für Stück. Und wenn man dann durch das Buch ist, hat man was in den Händen und weiß plötzlich, wie das System Staatssicherheit arbeitet.
Wie hat das bei dir eigentlich so angefangen in den frühen 70er Jahren? Wie bist du in so eine künstlerische Szene hineingekommen? Und wann ist dir da damals bewusst geworden, dass das dann auch zu Konflikten mit dem Staat führen kann? Warst du da erstmal ganz naiv oder wie bist du da rangegangen und wie bist du da hingekommen eigentlich?
Ich bin Jahrgang 53 und ich hatte mir irgendwie überlegt, ja, was ist Zukunft, das ist Bildung und habe dann auch gegen den Willen meiner Eltern und so weiter, dann, die damals noch beschlossen haben, dass ich einen Beruf lerne, weitergemacht in Abitur auf Abendschule und habe dann in Erfurt Deutsch Kunsterziehung studiert. Aber das war dann noch Pädagogik. Nur in der Pädagogik war das dann so, dass du nicht viel mehr gelernt hast, als wie du lehren solltest. Und hauptsächlich dann, also Politunterricht hattest, also Marxismus, Leninismus. Und über diese Klippe, also wir waren eigentlich unterfordert. Ne? Also ich hatte das alles schon einmal mitgekriegt und dann nochmal nur ausführlicher, das war zu langweilig. Wir haben dann, das ist dann so eine Vernetzung geworden. Wir Studenten, wir waren dann alle renitent und haben andere Pläne, auch Studienpläne entwickelt und wollten einfach ein anderes Denken haben an den Hochschulen. Und das war aber genauso in Jena, da war ja Jürgen Fuchs in meiner Zeit, Rathenow, Gerd Sonntag, also die Gruppen haben sich so schon gefunden und zusammen überlegt, wie kann man den Sozialismus verbessern. Wir dachten ja mit Plane, mit Arbeite mit und regiere mit, ja, aber das war natürlich nur ein Slogan und wenn man das machen wollte, war man gleich am Rand einer Gesellschaft, weil man der Feind der Gesellschaft war. Also da bin ich erstmal exmatrikuliert worden mit mehreren Studenten. Das war die gleiche Zeit, wo Jürgen Fuchs auch exmatrikuliert wurde und dann im gleichen Jahr war dann die Biermann-Ausbürgerung, was für mich wieder absurd war, da gab es ja hier Hermann van Ween und Reinhard May und Mikis Theodorakis oder weiß ich was. In jedem Land gab es damals einen Sänger mit einer Gitarre, das gehörte für mich so zu einer normalen Gesellschaft. Und da habe ich dann natürlich mit anderen wieder protestiert, ne, und habe die Petition der Berliner Künstler in Erfurt abgetippt mit meiner Schreibmaschine. Und als Erste unterschrieben und dafür war ich natürlich erwiesenermaßen der Kopf einer staatsfeindlichen Gruppierung für die Stasi und saß dann ein Jahr dafür im Gefängnis. Ja. Und im Gefängnis habe ich da erstmal gesehen, wie es wirklich um die DDR war. Also die Gefangenen mussten zwangsarbeiten und haben für Aldi oder im besten Billigartikel hergestellt. Dann wurden die Gefangenen selber noch verkauft, ja, was mich wieder an Schiller erinnerte, der Verkauf der Landeskinder. Und da habe ich erstmal gesehen, dass dieser Sozialismus gar nicht zu reformieren ist. Ja, da erst im Knast habe ich alle Ideale und Hoffnungen an den Sozialismus aufgegeben. Gleichzeitig aber gedacht, warum soll ich gehen? Sollen die doch gehen? Und bin im Osten wieder raus und habe da einfach im Grunde genommen, ich bin aus dem Knast gegangen und habe gedacht, so, jetzt gehst du in die Kunst, da kommst du nicht so schnell ins Gefängnis. Ich habe nämlich gesehen, wie schnell die Stasi oder die Politik eigentlich auf Worte reagiert und das dann umdrehen kann in Staatsverleumdung oder staatsfeindliche Hetze. Und dachte ich, jetzt gehst du in der Kunst, du brauchst ein bisschen Zeit. Und in der Kunst entwickelt sich ja was. Ja. Und ich brauchte diese Zeit für mich, obwohl ich damals noch gar nicht wusste, was mein Stoff ist. Den hatte ich aber gerade auf dem Buckel, nämlich die Frauen in Hoheneck. Überhaupt die ganze, sagen wir mal, die Leidenschaftlichkeit, da ist mir das erste Mal, ja, da waren lesbische Frauen, tätowierte Frauen, es waren Mörderinnen, die waren für mich sonst Männer. Und da, die haben Bank ausgeraubt und so weiter. Also ich hatte das alles nicht für möglich gehalten, was da wirklich los war mit Frauen und was, welche Dimensionen eigentlich so ein Frauenleben hat. Ne?
Hat das dann auch dein Schreiben beeinflusst später eigentlich? Weil,
ich denke, das hat mein Schreiben beeinflusst. Das erste, was ich geschrieben habe, war dabei sein und nicht schweigen. Ja, also dabei gewesen zu sein im Knast und nicht schweigen, weil die meisten waren traumatisiert. Die politischen gingen damals sowieso alle in den Westen. Keiner, also das politische Kämpfen oder die politischen Gefangenen waren nicht so wie ich aus irgendeiner, aus einem Widerstand da reingekommen, sondern weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hatten und in den Westen wollten. Ne? Und mit Schleusern in Zusammenhang kamen oder aus Autos an der Grenze geholt wurden. Also die wollten alle in den Westen, die Politischen. Und das hat mich auch wieder entsetzt, was das heißt. Ja, dass das politisch nicht Widerstandskampf heißt, wie wir es gelernt hatten, sondern einfach eine andere Lebensform wollen und vollkommen hoffnungslos dem Sozialismus gegenüber sein. Ja, es war. Und die Frauen, die im Westen sind, die haben dann auch nicht im Westen gesagt, ich war 5 Jahre im Knast und habe 3 Jahre bei der Kirche gearbeitet oder auf dem Friedhof, um einen Ausreiseantrag gestattet zu kriegen, sondern die haben dann gesagt, ich bin 1977 oder 74 übergesiedelt. Ja. Die haben drüben auch nicht geredet über den Knast im Osten. Und ich habe das geschrieben und bin damit zu Christa Wolf und wollte, weil ich wusste, dass sie im Westen fährt, dass das im Westen veröffentlicht. Und die hat aber dann nur gesagt, geh damit nach Hause, tu es in den Schubfach, gefährde dich nicht. Und ich wollte aber Schriftstellerin werden und dachte ich, das ist aber ein langweiliges Leben als Schriftstellerin, dass du zu Hause sitzen sollst, alles Gute in den Schubfach. Und dann bin ich in den künstlerischen Untergrund gegangen und der war ja auch wieder männlich, genau wie die Politik oder die Stasi oder alle offiziellen Institutionen. Und da war ich eine der wenigen Frauen. Und dann habe ich immer alle Texte, die für mich nach Frauen stanken, die habe ich dann immer in die Untergrundsachen gemacht, um die Männer zu ärgern. Ja? Weil das waren ja totale Machos und die waren genauso frauenfeindlich wie überall in der Welt damals. Ja? Und habe das geschrieben und habe dann auch angefangen, mit Frauen Fotos zu machen und natürlich zuerst mal das Schweigen zu brechen, auch das körperliche Schweigen. Die Körper habe ich dann benutzt. Und habe sie erstmal ausgezogen und habe die dann praktisch von der Mode entledigt oder dem Alltag. Und über den Körper der Frauen habe ich dann die Verletzungen der Frauen dargestellt und eben auch das Wesen der Frau dargestellt. Und deswegen kommen die Fotos auch heute so gut an, weil sie über irgendwelche Gegenwärtigkeiten hinweggehen, sondern wirklich tiefer gehen. Ich habe versucht, archetypische Frauenbilder zu schaffen.
Wie sehr haben deine Erfahrungen dann aber auch dein Vertrauen in deine Umgebung getrübt? Also hast du dann vorsichtiger agiert oder hast du gedacht, jetzt erst recht, wir müssen das trotzdem weiter durchziehen? Du hast dich ja gegen dieses Verlassen der DDR dann entschieden.
Weißt du, das ist dann auf und ab. Manchmal wollte ich auch gehen, aber ich konnte dann nicht gehen. Und ich wusste irgendwie, dass mein Kraftfeld hier ist. Ja, es war sowieso alles grau, es gab nichts, man musste... Du warst eigentlich im Ursprungsland der Schöpfung, des Nichts, ja, des unendlichen Nichts. Also ich konnte Schafwollpullover stricken, die ich mit Blättern gefärbt habe und gesponnen habe, die Schafwolle, und konnte die für einen Monatslohn verkaufen und konnte selber dafür dann für einen Monat leben. Ne? Und es war ziemlich einfach und es war aber auch sehr arm. Und so stellte ich mir auch ein Künstlerleben vor, muss ich sagen. Also anders hatte ich irgendwie Modigliani oder so nie gelernt, als dass sie alle arm waren und auf Parkbänken geschlafen haben. Dachte ich, ja, das hast du in der DDR gratis. Und so habe ich dann einfach immer weiter vor mir hergelebt.
In gewisser Weise hat die Stasi ja dann auch unglaublich viel Material produziert. Das sieht man auch in deinem Buch Der lange Arm der Stasi. Ich glaube, Wolfgang Hilbig hat das mal in seinem Roman Ich aufgegriffen, dass die künstlerische Existenz dann ja auch nochmal in ganz absurder Weise so gespiegelt wird. Hat sich dann deine Wahrnehmung des Ganzen, du hast dich dann in den 90er Jahren damit beschäftigt und dann nochmal eben in den 2000er Jahren natürlich auch, hat sich das dann nochmal verändert, wie du das dann wahrgenommen hast, dieses ganze System später?
Sagen wir mal, es ist schmerzfreier geworden, damit umzugehen. Also ich habe dann in Erfurt mit die Stasi, die U-Haft der Stasi besetzt. Das sollte ja irgendwie abgerissen und ein Parkplatz werden. Da haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage, das wird ein Museum. Und habe mich dafür eingesetzt, dass die Andreasstraße jetzt auch wirklich ein Museum ist. Also und da bin ich auch aus meiner eigenen U-Haft-Zelle immer rein und raus. Und Ich hatte natürlich Kopfschmerzen, schlimme Träume und Übelkeitsgefühle. Und je mehr man da aber rausging, umso mehr hat sich das erledigt. In so einer unnormalen Umgebung wie im Knast, ja, passieren ganz unnormale Sachen, ja, wie Selbstzerstörung und Bestrafung. Aber das erträgt man nur, wenn man gefühllos ist. Und wenn man gefühllos ist, hat man auch keine Angst. Und ich denke, mit dieser Angstfreiheit, da bin ich auch in den Osten gegangen. Ich dachte ja, ich habe sowieso alles verloren. Und da hast du nicht mehr zu verlieren. Ne? Ich habe nicht gedacht, dass ich so beaufsichtigt wurde von der Stasi. Ich habe ja vom ersten Tag von meiner Studentenzeit bis 1989 4 operative Vorgänge gehabt, wo ich immer auf eine andere Art wieder ins Gefängnis einfahren sollte. Oder Psychiatrie, haben sie überlegt. Also eine Frau, die nur mit Frauen arbeitet und die nicht als Musen oder Opfer darstellt, sondern eben als selbstbewusste eigene Akteurinnen oder so, die war für die psychiatrisch. Psychopathisch, hat Sascha Andreschen geschrieben. Die ist psychopathisch, ja. Die haben ja dann auch immer solche Übergangs geschickt, damit die mich wegen Pornografie ins Gefängnis bringen sollen, weil ich die eben auch im Akt fotografiert habe. Aber es war für die keine Kunst, sondern das war für die einfach pervers. Und deswegen dachten die, sowas gehört in der Psychiatrie. Aber ich war ja auch clever. Ich war schon im Knast gewesen und wusste, was man nicht machen darf, um wieder einzufahren. Also das wusste ich dann schon. Da konnte ich mich dann schützen und auch andere Leute auch. Und so pendelt das immer hin und her. Ja? Du spielst ein bisschen mit diesem Ganzen, aber ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so umfassend ist und dass so massenhaft Leute auf mich angesetzt waren. Ja? Auch gegen mich, also um alles, was ich gemacht habe, ob es nur eine Galerie war oder eine Ausstellung, es wurde alles zersetzt. Sogar unser Aktzeichenzirkel wurde zersetzt. Ja? Und das heißt von innen oder außen zerstört. Entweder mit Freunden, die man umgekauft hat, oder eben mit Leuten, die eingeschleust wurden mit einer fiktiven Geschichte. Das war ja auch so ein schönes Wort, dass die Stasi Legenden gemacht hat. Aber das waren dann eben keine guten Leute, sondern die legendierten Leute waren so geschmückt, dass die scheinbar auch aus den gleichen Kreisen oder aus den gleichen Motivationen gehandelt haben wie wir, ja. Und das muss man erstmal alles durchleben. Und ich habe das aber immer offenen Auges, muss ich sagen, weitergemacht. Und dann durch die Stasi-Akten habe ich aber dahinter sehen können. Ne? Ich habe die Pforte geöffnet zur Unterwelt. Habe ich mal gesagt, Erfurt hat eine Pforte zur Unterwelt. Und ich hatte die Pforte, an dem Tag, wo wir die Stasi besetzt hatten, wusste ich, jetzt bin ich dran an der Tür, am Türgriff. Jetzt geht die Tür auf. Und das ist auch so. Frauen waren ja für die Stasi nicht irgendwie vertrauenswert, die schwatzen zu viel, die hatten Gefühle, die konnten, wenn sie ein Kind kriegen, aus diesen Bünden raus und so weiter. Also das war schon sehr positiv für mich zu sehen, wie gut die Frauen da wegkamen und dass die einfach noch ein ganz großes Potenzial haben, aber auch noch nicht so gesellschaftlich verwirtschaftet sind wie alle anderen, die immer wieder in die gleichen Machtstrukturen kommen, immer wieder. Und das ist das, was ich dann mit dem Buch auch mitgeben will, ne? Diese Frauenbewegung. Und immer wieder die Frauenkunst. Und innerlich habe ich nie aufgegeben. Nicht eine Woche und nicht einen Tag. Und ich glaube, diese innere Durchhaltevermögen, diese innere Kraft, ja, den anderen nicht das Recht zu geben, mich zu traumatisieren oder zum Schweigen zu bringen. Ich glaube, das ist das Hauptargument, was ich so für mich sagen kann, dass ich nicht aufgebe. Das kannst du dir nicht träumen, dass es jetzt so einen Feminismus gibt oder sowas. Das wusste ich damals nicht. Also ich war vollkommen hoffnungslos und bin schwarz durch einen schwarzen Abgrund gegangen. Ich habe kein Licht gesehen. Ich habe nur immer weitergemacht, ja.
Von außen betrachtet, für mich war die Erfurter Punk-Szene dann durch so Bands wie Schleimkeim, Fanatische Friseure oder Mandata, das habe ich dann im Paroktikum gehört. Ist das Hineinwirken der Stasi auch in diese Szene dann für dich eine Überraschung gewesen, wie weit das dann wirklich ging? Oder haben viele vielleicht auch gedacht, dass sie da mit der Stasi spielen können irgendwie? Also wie erklärst du dir das, dass das dann so weit gegangen ist, auch in so einer widerständigen Szene?
Das war das Irre, wo ich dann die ganzen Stasi-Akten durchgeackert bin, dass die Stasi war an den Punks am meisten interessiert. Dass man, wenn sonst immer nur, sagen wir mal, 7, 10, 14% der Freunde bei der Stasi waren, bei den Punks waren das 30, 40%. Die Punks wurden von der Straße geholt, verhaftet, kamen wieder raus. Die wurden erpresst. Das war vorher nicht möglich, wenn jemand verhaftet wurde, der wurde verurteilt, wieder rauszukommen. Und dann letztendlich, was ich nicht wusste, war, dass die meisten einfach dann auch EMs waren, unterschrieben hatten, ne, wie ehrlich, da hat er gedacht, er kann mit denen spielen. Nur dann hat er einen Ausreiseantrag gestellt, dann hat er eine Platte gemacht, ja, im Westen und kam nicht mehr raus. Ja, ich denke, die haben den da schon fertig gemacht. Ja. Also er durfte ja gar nicht weg. Er durfte nie zu seinem Publikum. Also die haben die wirklich auf die fieseste Art immer wieder irregeführt oder eben mit so gemacht, dass die nicht auftreten konnten. Ja, also ich habe das immer miterlebt, dass alles organisiert war, nur Schleim kam, war zum Schluss total besoffen, aber keine Chance gekriegt aufzutreten. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das tut mir sehr leid, um Dieter Ehrlich. Das war wirklich ein charismatischer Mann, aber der ist dann einfach wirklich selber in den Abgrund gestiegen, muss man sagen, ja. Und Mandata, der Chef von Mandata war auch IM und so wurde alles immer gemäßigt und glatt gemacht, bis auf die Punks, mit denen ich dann auch gearbeitet habe, Spinne und Tuki oder Rambo. Das sind einfach auch Leute, die gut waren, weißt du? Aber ich war sehr erschüttert, wie viele von den Punks dann auch mit der Stasi umgegangen sind. Oder dachten, man kann mit denen reden. Ja, und in dem Buch ist eben bis ins Detail geschrieben, in alle Szenen, in der Kunstszene und auch in der Punk-Musikszene, wer alles EM war. Und da das aber ein Gesicht hat oder ein Foto, berührt das schon. Also das ist ein Buch, das lässt die Leute nicht ruhig. Alle, die das lesen, lesen es erstmal durch. Das machen sie bei anderen Sachberichten über die Stasi nicht. Und sind berührt. Also man entwickelt Empathie und das ist ganz wichtig. Empathie mit den Menschen, die natürlich jetzt als Künstler nicht so dargestellt werden, wie sie gerne möchten. Ich sage, das müsst ihr mit einer Monografie machen. Das ist nicht der Sinn des Buches. Aber das ist Künstlersinn. Und das sind ja die sensibelsten und schwächsten Stellen, genau wie Frauen eigentlich in so einer Gesellschaft, ja. Das berührt so ein bisschen, dass da keiner verschont wurde, keiner.
Wie bist du später damit umgegangen? Du wusstest ja dann, da waren EMs in deinem Umfeld. Bist du unterschiedlich damit umgegangen? Gab es Leute, mit denen du dann noch reden konntest? Oder wie bist du damit umgegangen, dann mit diesem Wissen?
Also eigentlich muss ich sagen, bis zu dem Buch bin ich mit dem Wissen dahingehend umgegangen, dass ich die in Schwarz und Weiß und Gut und Böse und dass ich damit leben konnte. Die waren eben die Bösen, die waren die EMs und wir waren die Guten, wir waren das nicht. Wir haben unser Leben dahin gegeben. Und dann mit dem Buch, wo ich dann gesehen habe, wie die Stasi auch zur Gewinnung der EMs vorgegangen ist, wie die erpresst haben, ja, wie die bestimmte Leute zum Tod getrieben haben und so weiter. Wo ich das dann gesehen habe, dann habe ich dann angefangen, zum Beispiel mit einem Ralf Clement wieder zu sprechen, den anzuschreiben und mit dem zu reden am Telefon. Und dann habe ich erst mal gesehen, wo der dann sagte, wenn du da einmal unterschrieben hast, dann weißt du, du siehst die Sonne nie wieder oder sowas. Das hat mich dann schon berührt. Und dann habe ich gedacht, dass das auch nochmal interessant war für mich, wenn man die als Menschen sieht, ja, dass dahinter eben auch noch eine menschliche Eigenschaft ist, die es wirklich gibt, feige oder die Angst haben, ja, oder die korrupt sind, alles diese negativen Begriffe, die konnte ich plötzlich damit erklären, weißt du, dass das nicht nur in irgendwelchen Kriminalgeschichten in Tatort ist, sondern dass die der Nächste sein kann, dein Partner kann sein, dein Freund kann sein und überall haben wir nicht nur das Gute, sondern das Schwarze in uns selbst und auch die Grautöne und das ist das, was die Arbeit für das Buch, das habe ich ja schon vor 10 Jahren angefangen, mit mir gemacht hat, ja, dass er mir diese Leute auch wieder zurückgebracht hat, ja, wenn man was erklären kann, ja, dann ist es schon fast geheilt, ja, weil man weiß, das ist auch menschlich, ja.
Wie wichtig ist es für dich auch, dass ihr jetzt da nicht nur Objekte der Stasi wart, sondern auch selber agiert habt, dass also es auch für euch eine schöne Zeit und eine Zeit, die ihr auch selber mitbestimmt habt, wo ihr nicht nur eben quasi Opfer geworden seid, sondern eben auch selber Akteure. Also ist das für dich wichtig nochmal im Nachhinein vielleicht?
Ich habe vorgestern mit so einer Leipziger Filmleuten über die Zwangsarbeit in der DDR im Gefängnis in der DDR einen Film. Da waren wir in Hoheneck, also dem härtesten Frauenknast in der DDR, wo auch die Mörderinnen waren und haben da gefilmt. Also da war noch eine Frau mit dabei, Etta Schönherr, also auch eine politische, die hatten die auch mit dahin genommen und die hat so erklärt, wie die politischen waren. Ja. Und dann gab es die bösen Kriminellen, aber die politischen haben sich natürlich zurückgenommen im Knast. Die haben nicht gefühlt, die haben, wenn es mal das Wochenende tanzt war, nicht getanzt, weißt du. Ja, die haben sich einfach verweigert zu leben da. Und ich habe aber gelernt von den Kriminellen, weil ich ja genauso wie die Kriminellen im Osten wieder rauskommen wollte und nicht im Westen, ja, wie die da leben, ja, dass die, egal wo die waren, ja, die waren ja schon im Jugendwerkhof, Jugendknast, dann kamen sie in den Erwachsenenknast, die haben sich mit ihre Liebe mit Frauen erklärt oder so weiter und wussten gar nicht so richtig, was sie sind. Ja, und die haben da angefangen und haben sich so Wein gebraut oder irgend so was, haben sich tätowiert oder geliebt, ja. Und da dachte ich, da habe ich, glaube ich, mit rausgenommen, dass man da leben muss, wo man ist und dass es keinen anderen Ort gibt. Weißt du, dass das Leben immer jede Minute da ist, wo du bist. Also das habe ich dann schon irgendwo da schon gesehen. Ja, und ich habe auch dort schon angefangen, mit den Kriminellen genauso zu reden wie mit den Politischen. Ja, dann, da gab es so einen Freihof, das ist so eine Burg, und innen drinnen gab es dann so einen Hof, der war damals nicht so gepflastert, das war immer Dreck und Schlamm und Grauheit alles, ja. Aber da habe ich mir auch die Geschichten der Kriminellen angehört, ne, wenn die jungen Mädchen mal nicht arbeiten wollten und die wegen Asozialität im Knast waren. Das waren ganz furchtbare Schicksale, ja. Also das so 68, da gingen die im Westen, die Studenten auf die Straße, und 68 gab es hier das Gesetz der Asozialität, die Leute von der Straße geholt hat. Wenn die nicht gearbeitet haben, waren sie asozial und saßen im Gefängnis, ja, und haben, wie gesagt, von Westen produziert im Dreischichtsystem und das und von Osten Geld fabriziert. Und das muss man sich mal alles überlegen, weißt du? Und den Mut habe ich, glaube ich, mit rausgenommen von allen. Den Mut auch der Politischen, weißt du? Die haben sich zusammengefunden und haben eben wir haben uns unsere Weisheiten gesagt, also wie einen kleinen Unterricht gemacht, dass wir nicht verblöden, die Filme von draußen erzählt, bis ich habe Großmutter das Baby erzählt, da waren sie alle erfreut, nachts, wenn die Gefangenen in drei Betten übereinander schliefen oder nicht schlafen konnten, ja, so, da haben wir, weißt du, wenn man erzählen konnte, Geschichte erzählen konnten, und das habe ich da gelernt, dann gibt's einfach nicht diese Kriminellen und diese Politischen, sondern das sind wir alle im Grunde genommen von dieser Gesellschaft, dass das sich ein bisschen aufgelockert hat, weißt du? Dass nicht nur die Politischen gut waren, sondern dass es auch immer den Kriminellen Leute gab, die erklärbare Handlungen machen. Ja? Und die DDR war einfach nicht so, dass es Gefängnis benutzt hat, um die Leute wieder in die Gesellschaft zu bringen, sondern eben zu zerstören. Ihre Psyche zu zerstören, ihr Selbstwert, ihre Zukunftsaussicht, ihre Hoffnung, alles das, ja. Und das muss man einfach auch sagen, dass das so war. Und ich habe dann gelernt, wie der Widerstand entsteht, ja. Wirklich in der letzten Dreckecke, ja, in der letzten Verzweiflung, ja. Und da muss ich sagen, da habe ich schon viel mitgekriegt, dass wir nicht Opfer sind, wenn wir keine Angst haben und wenn wir leben. Und das habe ich dann draußen auch gemacht. Ne? Ich habe angefangen zu leben. Wir waren junge, unternehmungslustige Frauen und wir waren schön und fanden das toll. Und wir haben Klamotten, Kostüme gemacht, das, was Frauen am liebsten machen, Modeschaus. Und wir haben die einfach auch genommen für unser politisches Statement, Individualität zu praktizieren. Ja? Das war ja in der DDR auch nicht gestattet. Und über die Individualität zur Universalität zu kommen und sich von diesem ganzen Kommerz auch abzuschütteln. Wir haben ja alles selber gemacht, ja. Es war ein Leben einfach, ja. Und das hat unwahrscheinlich viele Leute ermutigt und angezogen. Ja, wie viel Farbe ist da und wie viel Kraft. Und das gibt man einfach immer wieder mit, wenn man nicht aufgibt.
Ja, diesen Mut und diese Kraft, die spürt man auch in dem Buch und auch in deinen anderen Texten. Der lange Arm der Stasi wird, wie gesagt, am Mittwoch, am 8. März auch vorgestellt hier in Leipzig bei Rotor Books. Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Gabriele Stötzer, wie gesagt.
Ach, warte mal, 19 Uhr ist das. Ich habe nämlich eben mit Anne König nochmal gesprochen, die kommt auch. Und da bin ich ganz dankbar, dass für den Spektor Verlag, weißt du, dass ich habe ja dann meine Sachen angeboten und alle anderen Verlager waren feige und wollten das nicht machen, weil die IMs auch mit Klarnamen drin sind und eigentlich auch die Brisanz dieses Buches, das finden die Leute ein bisschen schwierig, weißt du? Und Spektor ist ein total mutiger, kreativer Verlag, die machen Politik und Kunst in einem und Da kann ich einfach nur sagen, ich bin dankbar und ich bin froh, dass ich diese Leute getroffen habe, ja, weil dadurch der Stoff erträglich ist, wisst ihr, und die sind einfach super gute Buchmacher. Und auch die Marlene, die Fotos ausgesucht hat, das ist eine junge Frau, die hat einfach das genommen, was ihr gefallen hat, wisst ihr, und so, da bin ich eigentlich froh.
Spektor passt auch, glaube ich, zu deiner Multimedialität an sich, weil halt ja da Fotos und Texte ganz gut nebeneinander angeordnet sind und das ja auch deine Kunst schon immer ausgezeichnet hat, dass du so viele verschiedene eben Kunstformen so nebeneinander angeordnet hast, so auch gleichberechtigt, also Texte und Fotos und Filme und Decken, selbst genähte, gestrickte Decken.
Und gewebt auch. Ne? Ich hab gesponnen und gewebt, weil ich dachte, wenn ich archetypische Frauenbilder machen will, ich will letztendlich auch mal die alten Frauenhandwerke, wisst ihr, also Spinnen und Weben, das ist eine alte Frauenkunst. Und da kommst du auch nochmal in eine andere Form von Trance, wenn sie das macht. Gerade Spinnen, ja, das ist total meditativ, ja. Also da habe ich die besten Ideen gehabt beim Spinnen, ja. Also beim richtigen Spinnen, nicht nur beim geistigen, ja.